Muss denn da wirklich jede Norm, jeder Standard so hoch sein, höher sein als eben Dänemark, in den Niederlanden? Da leben die Leute auch irgendwie ganz gut. Und wenn man sich da den Sozialbau anguckt, dann ist der irgendwie vom Standard her so viel niedriger als bei uns. Diese Standards haben wir uns aber auf der anderen Seite auch hart erkämpft. Die sind die Ergebnisse von Einigungsprozessen von unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Das wird sehr, sehr schwer sein, wenn nicht geradezu ausgeschlossen, von diesen hohen Standards runterzukommen. Wir leiden an vielen Stellen unter dysfunktionalen Verwaltungen. Und damit meine ich nicht den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, die dann eben irgendwie angeblich ihre Sache nicht macht, sondern ja, die können nicht richtig entscheiden. Es sind angstgetriebene Verwaltungen, die führen sollten, ja, sind aber eben dann möglicherweise nicht Führungspersönlichkeiten, weil man die nicht bekommt. Also sie müssen aber mit Führungspersönlichkeiten besetzt werden. Dann die Digitalisierung. Ja, wir müssen das jetzt eben immer noch mit Plänen dann eben zur Bauaufsicht tragen, um dann einen Stempel zu bekommen. Man könnte schon die Strukturen reformieren und dann zu schnelleren und aller Voraussicht nach auch besseren Entscheidungen kommen. Nur das muss eben angepackt werden. Das sind Prozesse, die eben länger laufen als jetzt eben eine Legislaturperiode. Man muss da weiterdenken als eben, ich stelle jetzt mal ein paar Container auf und habe dann eben ein Wohnungsproblem gelöst innerhalb dieser Legislaturperiode.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es gibt schon Lösungen, nur da muss man radikal rangehen. Eike Becker gehört zu den Visionären der Branche und gilt als ein Kämpfer für neues Denken. Also sprechen wir über Reform und Weiterdenken, über Streitkultur, den richtigen Umgangston und das Verständnis füreinander. Der Architekt kritisiert das Verschwenden von wertvoller Energie, weil wir dysfunktionale Prozesse haben. Es geht um den Bau mit Holz und zwei Beispiele von Eike Becker Architekten. Das Timber Pioneer in Frankfurt und das Rockywood. Beide sehr besonders. Das eine ein Hochhaus in Holzhybridbauweise, das andere wohl das einzige Haus, das um einen Boxclub herumgebaut wurde. Wir thematisieren Bauverhinderungsprozesse, den Bedarf an Mitbestimmung, Lobbygruppen, künstliche Intelligenz und das Berufsbild der Architekten und das oft fehlende Mindset für den entscheidenden Schritt Richtung Zukunft. Eike Becker erzählt aber auch, warum er optimistisch ist. Schnell noch der Werbeblock für Immocom. Auf immocom.com gibt es die aktuellen News für die Immobilienbranche, eigenen Content und natürlich alles zu unseren Kongressen. Und jetzt viel Spaß mit Eike Becker. Hoch über den Dächern von Berlin sage ich herzlich willkommen, Eike Becker.
Toll, dass Sie da sind.
Ich würde den Podcast sehr gerne in zwei Bereiche gliedern. Zuerst zu aktuellen Projekten und dann die Branche als solches einem kleinen Eike Becker-Check unterziehen, wenn Sie damit einverstanden sind.
Also ich freue mich total über Ihr Interesse und freue mich auf unser Gespräch.
Sehr schön, dann. Erstmal zwei kurze Fragen. In Deutschland wird immer noch viel zu wenig mit Holz gebaut, ja oder nein?
Ja, natürlich.
Wir müssen mehr von der Stange bauen, um Kosten zu sparen, um Bauen schneller zu machen, ja oder nein?
Das ist mir ein bisschen zu flapsig formuliert, wenn ich das so sagen darf. Denn, von der Stange bauen ist immer für lange und ist nicht modenunterworfen. Ein Anzug, der kann besser passen, das Muster ist zeitgemäß. Aber so ein Haus, da steht eben, wenn wir es eigentlich jetzt gerne uns vorstellen, 50, 100, vielleicht noch länger Jahre. Und deshalb muss man da seriös vorgehen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass man modular baut. Das ist das, was wir auch schon machen. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was von den Projekten, an denen wir gerade arbeiten. Das kann uns helfen, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind noch gar nicht die Kapazitäten da. Und ich möchte auch fast sagen, das Mindset ist noch nicht richtig da. Wir sind einfach, wir denken, wir können das so machen wie vielleicht in den 70er Jahren, billig bauen und eben immer wieder dasselbe bauen. Aber das führt dann eben nicht zu richtig guten Quartieren, aber die brauchen wir. Also diese Hürde müssen wir nehmen.
Okay. Dann lassen Sie uns direkt in die Praxis gehen. Es wurde gerade das Timber Pioneer fertiggestellt nach Ihren Entwürfen, richtig? Ja. Bauherr ist UBM, Bauzeit waren 4 Jahre, entstanden sind über 14.000 Quadratmeter Bürofläche. Beschreiben Sie doch mal ein bisschen das Projekt in Frankfurt am Main.
Das Projekt Timber Pioneer muss man auch mit der neuen Hauptverwaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denken. Das ist ein richtig grandioses Unternehmen, Frankfurt, ich möchte sagen, Deutschland kann stolz sein auf diesen Medienkonzern mit so vielen klugen Köpfen. Und die haben eben in dem Gebäude direkt daneben ihre neue Heimat gefunden. So ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Und dieser Wettbewerb bezog sich eben auf zwei Gebäude. Eben auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung und dann eben ein weiteres Bürogebäude, was wir dann eben auch realisieren konnten. Wir sind dann aber in die ganze Corona-Phase gekommen und ursprünglich haben wir ein Hotel geplant. Das Hotel selber wollte dann aber keiner finanzieren.
Corona. Warum wohl? Ja,
also jetzt geschlossen, wollte auch keiner besitzen. Und insofern hat die UBM dann den Wunsch an uns herangetragen, hey, können wir das nicht umplanen, können wir nicht auch wirklich wieder ein Bürogebäude draus machen? Und weil wir aber schon die drei Untergeschosse betoniert hatten, die waren schon fertig, dann haben wir gemeinsam entschieden, wir machen das in Holzbauweise, damit sparen wir Gewicht und kommen dann eben auch zu den vielen anderen Vorteilen, die Holzbauweise vor der Stahlbetonbauweise hat. Und so haben wir das Projekt dann eben auch tatsächlich als ein Holzhybridgebäude realisiert. Ist also kurz vor der Fertigstellung, sind noch ein paar Restarbeiten, die da ausstehen. Aber es war dann eben auch tatsächlich das erste nach Hochhausverordnung genehmigte Holzhybridgebäude. Das klingt jetzt ein bisschen langatmig, aber es war ein Neuland für Frankfurt.
War das erste Büro, also das erste Büroprojekt in Frankfurt in Holzhybridweise, stimmt das?
Oder da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber eben nach Hochhausverordnung genehmigte Holzhybridgebäude. Damit ist es so eine Art Sonderbau oder braucht dann eben auch eine eigene Zulassung. Und wir haben dann gesagt, hey, wir haben Bock auf das Haus, die Stadt auch. Aber wir müssen schon intensiv dran arbeiten, um es genehmigungsfähig zu machen. Das haben wir dann eben auch geschafft, indem wir dann eben regelmäßige Besprechungen vereinbart haben, indem wir dann mit der Stadt, mit der Feuerwehr dann eben uns dieses Thema erschlossen haben und uns das ziemlich im Detail auch angeguckt haben. Und dann gemeinsam der Auffassung waren, hey, jetzt ist es genehmigungsfähig.
Okay, aber das heißt ja auch wieder hohe bürokratische Hürden, weil Sondergenehmigung, warum braucht es eine Sondergenehmigung?
Das Baurecht ist einfach auf solche Holzbauweise nicht vorbereitet. Nein, Deutschland ist ein Stahlbetonland. Ja? Das ist, die ganze Bauindustrie ist auf Beton aufgebaut und darauf vorbereitet, eben auch massiv Beton zu verkaufen, im Boden zu betonieren. Das hat vielleicht auch seinen Sinn gemacht in einer bestimmten Zeit, aber die Erkenntnisse sind eben gereift und wir müssen jetzt feststellen, Donnerwetter, wir sind zu einem ganz großen Teil schuld an der Klimakrise, die wir hier gerade zu bewältigen haben. Die Bauindustrie ist da mit über 40% dran beteiligt, manche sagen sogar noch mehr. Und wir müssen sehen, dass wir davon wegkommen.
Nein, das würde ja aber dann im Umkehrschluss, Übertreibung macht anschaulich, bedeuten, eigentlich müsste doch jetzt alles in Holzbauweise umgesetzt werden. Was ist denn das Problem? Warum wird es denn so wenig gemacht?
Wir haben in Deutschland einfach momentan da gar nicht die Kapazitäten. Also die werden jetzt aufgebaut, so Stück für Stück. Da liegt es nicht daran, dass wir nicht genug Holz hätten. Wir sind ein Holzland. Also ein Drittel der Bundesrepublik ist Wald. Also da wächst eine Menge nach. Ja, man kann sagen, okay, das sind aber irgendwie Plantagenwälder zum großen Teil. Schade. Es ist tatsächlich so, dass der ökologische Wert von so diesen Wäldern, die wir hier haben, zum großen Teil nicht ausreicht für die Ansprüche und für das, was wir brauchen, um wirklich nachhaltig, dauerhaft wirtschaften zu können und eben dieses Land auf Vordermann zu bringen. Aber mit der Erkenntnis wachsen dann halt eben auch die Ideen, wie man es dann eben besser machen kann. Aber das, was wir eben noch nicht haben, ist eine Bauindustrie, die darauf vorbereitet ist. Ingenieure, die darauf vorbereitet sind, Architekturbüros, die wissen, wie man dann eben in Holz baut. Die Baukosten sind deshalb natürlich dann auch ein bisschen höher, müssten sie so nicht sein. Die könnten sogar niedriger sein. Auch durch das modulare Bauen könnten die Baukosten gesenkt werden. Wären sie aber eben zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil die Kapazitäten nicht da sind. Und Angebot und Nachfrage führt dann eben dazu, dass sich eben auch die feiern lassen, die dann eben dieses Wissen haben.
Okay. Bei Wohnbauten, ist das jetzt nur so mein Gefühl, sehen wir Holzhybrid öfter?
Ja, das ist tatsächlich so. Also In Amerika weiß man, da baut man sowieso eigentlich nur in Holz Wohngebäude, Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und so etwas. In Deutschland gibt es eben auch da diese Fertighäuser dann ja. Die sind dann eben auch mit einem anständigen Holzanteil ausgestattet. Aber eben bei Bürogebäuden, größeren Bauvorhaben, da herrscht immer noch der Betonbau vor.
Mhm. Gibt es für Sie so ein Learning aus dem Projekt, wo Sie sagen, das behalte ich jetzt ganz, ganz tief in meinem Inneren und beachte das jetzt bei allen weiteren Projekten, die kommen?
Oh, da gibt es natürlich viele. Ne? Also das Holzbau ist ein bisschen komplizierter, wenn man sich damit beschäftigt. Also eine Stahlbeton-Flachdecke ist relativ einfach im Verhältnis zu dann eben einer Kompositdecke, die eine Zulassung im Einzelfall braucht, die mit Dübeln dann eben den Stahlbetonbau mit dem Holzbau verbindet. Die Holzträger, die haben eine Ausrichtung auch tatsächlich, das muss ja dann auch passen. Das kann man nicht kreuz und quer dann anordnen, solche Sachen. Also da gehört eine gewisse Disziplin und, wenn man so will, eine Erfahrung, ein Mindset dazu, dass man weiß, hey, okay, ein Holzhybridgebäude ist eben genau dann so leistungsfähig und eben auch effizient, wenn ich diese Form und wenn ich diesen Entwurf wähle.
Mhm. Es gibt ja noch ein Projekt, Rocky Wood.
Da geht die Sonne auf. Das ist eines meiner Lieblingsprojekte.
Ja, Sie strahlen auch direkt in Offenbach steht da. Sagen Sie mal kurz 2, 3 Sätze
ja, zu dem Projekt. Ja, das ist ein Grundstück direkt am Offenbacher ehemaligen Hafen. Das ist eine ganz erfolgreiche städtebauliche Entwicklung für Offenbach. Es sind viele neue Wohnungen, Büros entstanden. Und dieses Grundstück selber war nicht nur am Wasser, also hatte eine tolle Wasserlage, sondern hatte auch noch was ganz Besonderes, nämlich einen gemeinnützigen Boxclub dort auf dem Grundstück. Die kümmern sich um Jugendliche, die zu Hause und oder in der Schule Schwierigkeiten haben, machen mit den Hausaufgaben, bringen den Boxen bei, ein bisschen Fokussierung. Also kümmern sich da genau um Menschen, die Unterstützung brauchen. Und es war klar, dass die auch da bleiben sollen. Also wieder eine neue Heimat finden in dem neuen Gebäude. Und das haben wir so auch hingekriegt. Und das Gebäude selber hat also dann auch die ökologische Ambition. Wir haben mit Madasta zusammengearbeitet. Das heißt, also, es gibt einen Bauteilkatalog, das Ganze dreidimensional geplant. Die Fundamente können da wieder rausgenommen werden. Die Fundamente sind dann eben auch dort vor Ort dann letztendlich mit dem Schotter und dem Split gemacht worden. Die Betonfertigteile, die wenigen, die es gibt, es gibt keine Unterkellerung, also wir fangen auf dem Boden an. Die können auch wieder verwendet werden, aber aus Brandschutzgründen gibt es halt eben einen Betonkern und verschiedene andere Betonelemente, die dann eben so zusammengefügt sind, aber vorfabriziert sind. Und das Besondere ist, dass wir dort dann eben einen Holzmodulbau gemacht haben. Also kleine Container, muss man sich so vorstellen, die übereinander gestapelt werden auf einem Sockel und dann eben relativ schnell dann auch auf der Baustelle dann die volle Höhe erreichen. Und dann gibt es noch ein interessantes Energiekonzept dazu. Es gibt keine Leitungen und so etwas dann eben unter der Decke, wie das bei normalen Bürogebäuden ja üblich ist, sondern wir haben da Wärmetauscher, Lüftungsgeräte, die sitzen dann eigentlich in der Decke unten, also am Fensterbereich, die saugen an und über einen Wärmetauscher blasen sie dann eben in das Gebäude ein und wie so eine atmende Bewegung, dann eben, wenn sie eingeblasen haben, dann kommt auch die Gegenbewegung wieder, also sie saugen dann innen an und blasen nach außen wieder aus. Also das heißt, wir haben ein dezentrales System, irgendwie ganz neu, aber scheint zu funktionieren, so wie wir das jetzt in der Realität auch tatsächlich sehen. Ja. Und dann hat das Gebäude auch noch was Besonderes. Es hat nämlich einen Laubengang. Als Bürogebäude ist das sehr ungewöhnlich, dass ein Bürogebäude einen Laubengang hat, okay, im Inneren.
Ja.
Dann außenliegende Treppenhäuser da auch. Zusätzlich zu dem einen Kern, der eben dann die einzelnen Etagen erschließt mit den Aufzügen. Aber dieser Laubengang selber, der führt dann dazu, dass man da so eine Art Porch-Situation hat, wie man das eben aus New Orleans, Südstaaten Amerika so hat, dass man da eben mit dem Vordach vor dem Haus sitzt, dann eben in seinem Schaukelstuhl, da gibt es dann auch Möbel. Und das Ganze ist so ein Kommunikations- und Erschließungsraum. Da treffen sich Menschen und das ganze Gebäude hat eben auch so diesen Spirit, hey, wir wollen Menschen da zusammenbringen, unterschiedlicher Art. Und dann gibt es noch etwas, ich habe immer noch was. Ja. Es gibt dann auch noch einen öffentlichen Platz, Playground nennen wir den, der die Nachbarschaft einlädt, dort Sport zu treiben, sich zu treffen. Restaurants gibt es da, ein Café unten im Erdgeschoss dann auch die bewirtschaften, dann auch mit dem Boxclub zusammen eben diesen Playground. Also ja, wir haben das auch ein bisschen spielerischer dann verstanden. Menschen zusammenbringen heißt eben auch mitunter gemeinsam Tischtennis spielen oder eben einfach nur die Abendsonne genießen, auf die Frankfurter Skyline oder auf das Wasser gucken und Cocktail trinken.
Klingt alkoholfrei. Gut, also ich würde mal sagen, sie strahlen die ganze Zeit und da leuchten die Augen und noch was und noch was und noch was. Also machen wir alle mal eine Exkursion nach Offenbach und gucken uns mal das einzige Haus Deutschlands an, was um einen Boxclub drumherum gebaut wurde. Das finde ich wirklich sehr schön. Ich habe aber auf der Homepage genau zu diesem Projekt einen Satz gelesen. Da steht, das Rocky Wood ist ein gebautes Manifest gegen Ja-Aber und Entweder-Oder und für wirklich kreative Quartiersentwicklung. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen gehört, was ist denn für Sie eine kreative Quartiersentwicklung? Wir haben jetzt gerade gesagt, Sie sind so ein bisschen spielerisch angegangen, der Sport wurde wieder aufgenommen, es ist so ein bisschen mit dem Schaukelstuhl draußen sitzen. Was ist denn eine kreative Quartierentwicklung? Kann man das definieren?
Also wenn man heute was Neues baut, dann muss das eine ganze Menge Vorteile bringen für die, die da neu hinziehen, aber auch für die, die schon da sind. Deshalb haben wir uns immer ein großzügiges Haus vorgestellt, das die Nachbarschaft einlädt, dort eben zu sitzen, den öffentlichen Raum tatsächlich zu nutzen. Auch wo Menschen sind, fühlen sich andere Menschen auch wohl oder angezogen. Auch das führt dann eben wieder zu Gesprächen unterschiedlicher Art. Der Boxclub selber, sie sind Jugendliche auf der einen Seite, dann haben wir die, die in den Büros arbeiten, auf der anderen Seite die Nachbarn, die da zusammenkommen. Es sind also schon sehr unterschiedliche Charaktere, die da sich begegnen.
Das ist ja eine gute Mischung, ja.
Also das heißt, das S bei ESG spielt dann eben auch eine Rolle. Das ist ja etwas, mit dem wir uns erst so Stück für Stück vertraut machen in der Immobilienwirtschaft. Aber an der Stelle, durch günstige Umstände und Zufälle, haben wir es hingekriegt, ich möchte mal sagen, ein gutes Beispiel zu schaffen.
Mhm. Ich würde dann gerne noch so ein bisschen weiter mit Ihnen philosophieren über die Immobilienbranche und die Rolle der Bedeutung. Bevor wir das aber machen, ich muss Sie eigentlich nicht vorstellen, weil Eike Becker kennt jeder, aber in jedem Podcast darf mein Gesprächspartner trotzdem was zu sich sagen. Sicherheit geht außerdem vor, weil vielleicht gibt es ja auch jemanden, der Sie noch nicht kennt, was ich für relativ unwahrscheinlich halte. So, jetzt genug geschleimt, jetzt Sie.
Ja, jetzt bin ich schon rot geworden. Ja. Aber ich würde es vielleicht mal so formulieren. Wir würden gerne als eines der innovativen und ernstgenommenen Architekturbüros in Deutschland wahrgenommen werden. Wir setzen uns auseinander mit den Themen der Gesellschaft, sind der Auffassung, dass wir da hier oder da auch gerne mithelfen, die Welt besser zu machen. Also ist auch ein Schuss Idealismus dabei. Sonst würden wir es sicherlich auch nicht machen. Aber wenn wir nicht das Selbstbewusstsein hätten, es eben auch hier oder da zu tun, hinkriegen zu können, dann würden wir es auch nicht machen. Also das heißt, uns interessiert die Gesellschaft, die großen Fragen, die politischen Fragen auch ein Stück weit, ja. Denn wenn man hier aus dem Fenster guckt, dann sieht man bis zum Horizont Gebäude. Jetzt haben wir einen klaren Himmel hinten, da sieht man so ein paar Windräder dann auch irgendwie und dann kommt da noch so ein Schuttberg, aber an sich bis zum Horizont Gebäude. Das heißt, unsere Welt, in der wir unterwegs sind, ist gebaut, die ist geplant, die ist ausgedacht und da haben wir noch viel Luft nach oben, da müssen wir richtig viel besser machen noch und da würden wir gerne mitwirken.
Gut, Ihr Büro hat wie viele, also wie groß ist Ihr Team?
Wir sind jetzt 45 Personen.
Okay. Mhm. Sie haben jetzt schon so Begriffe genannt wie Idealismus, bis zum Horizont ist zugebaut oder bebaut. Zugebaut hat schon wieder so was Negatives, möchte ich jetzt nicht sagen. Sie haben in einem Interview gesagt, es ist die Aufgabe der Immobilienwirtschaft, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft in der Welt lebt, in der sie auch leben will. In welcher Welt wollen Sie denn leben, apropos Idealismus?
Zunächst einmal einer Welt, die sich intensiv darum kümmert, dass die Menschen in der Welt leben können, in der sie gerne leben würden. Aber nicht nur die, die schon unterwegs sind, sondern auch die, die noch kommen, die zukünftigen Generationen. Und das ist letztendlich die Aufgabe unserer Generation, so wie ich das jetzt wahrnehme, eben noch die Aufgabe für die Gesellschaft ernster zu nehmen und dieses ökologische Gleichgewicht, wenn man so möchte, auch das politische Gleichgewicht wieder neu auszubalancieren. Wir haben da diese Klimakatastrophe vor der Brust und müssen sehen, dass wir da jetzt reagieren, möglichst zügig reagieren, möglichst schnell, schneller, als wir das jetzt momentan tun. Aber diese Aufgabe müssen wir annehmen.
Mhm. Jetzt sehen wir in der Immobilienbranche eine Dauerkrise mit vielen schwarzen Schwänen, die da an uns vorbeischwimmen und noch da sind. Haben Sie Bedenken, dass genau das dann, also diese Nachhaltigkeit, so ein bisschen hinten runterfällt, weil alle mit anderen Dingen beschäftigt sind? Erstmal irgendwie zu gucken, wie gehen meine Projekte, wie geht eine Nachfinanzierung? Lasse ich doch mal ein bisschen das nachhaltige Zeug, in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt mal ganz bewusst, einfach weg. Hauptsache, das Projekt ist dann mal fertig.
Ja, gut, da gibt es wirklich unternehmerische Katastrophen, da muss aufgeräumt werden, da muss der Wahrheit ins Auge gesehen werden, da gibt es viele Probleme, aber über die sprechen wir jetzt gerade an der Stelle jetzt nicht, sondern wir sprechen darüber, eigentlich, wie können wir es besser machen. Und wir stöhnen in Deutschland gerade in der Situation, in der die Zinsen so hoch sind und die Baukosten so hoch sind, über die Auflagen. Und dann fragt man sich, muss denn da wirklich jede Norm, jeder Standard so hoch sein, höher sein als eben in Dänemark, in den Niederlanden? Da leben die Leute auch irgendwie ganz gut. Und wenn man sich da den Sozialbau anguckt, dann ist der irgendwie vom Standard her so viel niedriger als bei uns. Diese Standards haben wir uns aber auf der anderen Seite auch hart erkämpft. Die sind die Ergebnisse von Einigungsprozessen von unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Es wird sehr, sehr schwer sein, wenn nicht geradezu ausgeschlossen, von diesen hohen Standards runterzukommen. Deshalb glaube ich, müssen wir schlauer sein. Wir müssen sehen, dass wir eben diese Herausforderung annehmen und eben Produktionsmethoden finden, auch tatsächlich Kooperationsmethoden finden, die eben uns deutlich effizienter arbeiten lassen, als das momentan noch der Fall ist. Wir vergeuden unglaublich viel Lebensenergie, unglaublich viel fossile Energie und letztendlich auch nachhaltige Energie in den Prozessen, in denen wir jetzt gerade momentan hängen.
Mhm. Sie haben im März 2023 in einem Innovations-Think-Tank des ZIA eine Streitschrift herausgegeben. Es ist höchste Zeit, heißt die. Drei zentrale Themen: soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit, dysfunktionale Prozesse. Wollen Sie noch mal ganz kurz was zu der Streitschrift sagen?
Ja, die Streitschrift nennt sich Es ist höchste Zeit und ist aus dem Innovation Think Tank des ZIA hervorgegangen. Da geht es nicht um eine branchentypische Polemik, das ist immer leicht und letztendlich führt auch zu Lachern, sondern es geht um eine längst überfällige Diskussion über die Aufgaben und über das Selbstverständnis auch der Immobilienwirtschaft. Es ist wichtig, diese ökonomischen und ökologischen und sozialen Ziele als Gesamtheit zu klären und diese Streitschrift identifiziert die Problemstellen, macht aber auch Vorschläge, wie man es vielleicht auch besser machen kann. Und stellt das zur Diskussion, möchte diesen Diskussionsprozess, wir haben das jetzt mal Streit genannt, und in dem Fall ist Streiten dann auch gut, weil man eben im Streit ja auch die unterschiedlichen Positionen transparent macht und dann möglicherweise auch zu einem besseren Ergebnis kommt, als wie wir es jetzt gerade eben hier vorfinden.
Ja, aber wie empfinden Sie denn gerade die Streitkultur, also hier gerade in Berlin, die Verwaltung gegen wieder in Anführungsstrichen, die Projektentwickler gegen Bestandshalter, es wird allen irgendwie so ein bisschen schwierig gemacht. Es gibt immer gegenseitige Vorwürfe, die einen sind zu langsam und wollen nicht, die anderen wollen auch nicht so richtig. Ist das so eine Streitkultur? Die meinen Sie ja wahrscheinlich nicht.
Es ist auch keine Streitkultur, sondern das ist das Ergebnis von dysfunktionalen Strukturen. Also gerade gestern Abend haben wir so eine Diskussion gehabt mit unserem Senator Gebler, die jetzt ja versuchen, eben so eine Art Genehmigungsbeschleunigung, Planungsbeschleunigung,
schneller Bauen Gesetz.
Also ist sozusagen dieser Kosename
für das, was da passiert. Kosename, das ist auch schön.
Ja, weil es auch mit Hoffnung natürlich verbunden ist. Da sind irgendwie 700 Vorschläge eingegangen von den ganzen unterschiedlichen Verbänden. Und vielleicht kriegen sie so 90 dann eben umgesetzt. Aber das letztendlich trifft nicht den Kern. Wir leiden an vielen Stellen unter dysfunktionalen Verwaltungen. Und damit meine ich nicht den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, die dann eben irgendwie angeblich ihre Sache nicht macht, sondern die können nicht richtig entscheiden. Es sind angstgetriebene Verwaltungen. Die Positionen gerade in Berlin ganz extrem sind nicht besetzt, die besetzt werden müssten. Das heißt, sie sind am Arbeitsmarkt nicht konkurrenzfähig, was ihre Belohnungsstruktur angeht. Also die führen sollten, ja, sind aber eben dann möglicherweise nicht Führungspersönlichkeiten, weil man die nicht bekommt. Also sie müssen aber mit Führungspersönlichkeiten besetzt werden. Dann die Digitalisierung. Ja, wir müssen das jetzt eben immer noch mit Plänen dann eben zur Bauaufsicht tragen, um dann Stempel zu bekommen. Also da könnte man sehr vieles machen. Und wenn man sich die Verwaltung anguckt, in Berlin ist es so, da sieht man ja auch die Stellenausschreibungen gleich am Rathaus, ganz am Eingang. Das ist schon ein Hilferuf, der einem da begegnet. Und da sind so 200, 300 Stellen, die pro Bezirk nicht besetzt sind. In den Stadtplanungsämtern haben die vielleicht 12 Stellen, aber eben nur 7,5 oder 9 sind besetzt. Und das ist dann ein Problem. Also da kann auch der motivierteste Kollege da nicht gegen anarbeiten. Aber das müsste passieren. Und das wäre dann tatsächlich etwas, was so ein schneller Bauengesetz auch tatsächlich zu einem schneller Bauengesetz machen würde. Aber nicht, hey, ich schreibe jetzt mal der überforderten Sachbearbeiterin, die jetzt 5 B-Pläne gleichzeitig machen muss vielleicht, schreibe ich jetzt vor, dass sie das innerhalb von einer kurzen Zeit bewerkstelligen muss. Wie soll die das denn hinkriegen? Das ist dann eine Überforderung, die so nicht funktionieren wird. Also die Lage ist viel, viel ernster eigentlich und man muss da viel tiefer an die Sache rangehen. Aber wenn wir eben eine gute Verwaltungsstruktur hätten, wenn wir ein besseres Entlohnungssystem hätten, Digitalisierung vorangebracht hätte, dann würden wir eben auch viel schnellere Verfahren haben. Dann würde es Leute geben, die eben auch Verantwortung dann übernehmen und auch mal sagen, hey, ich finde das gut und dafür setze ich mich ein. Darüber hinaus gibt es einen Forscher, den ich sehr interessant finde in der Diskussion, warum können wir das nicht so machen wie bei den Brandschutzgutachtern? Da gibt es einen, der das Gutachten schreibt und ein anderer, der das prüft für die öffentliche Hand. Und das ist bei der Tragwerkplanung genau dasselbe und schon seit Jahren. Und das funktioniert richtig gut. Und trotzdem ist die Behörde immer noch da und macht den Stempel drunter. Warum sollte das nicht für die Architektur genauso sein? Warum kann man da nicht dann Gutachter, Architekturbüros, die sich dann darauf spezialisiert haben, dann zu Hilfe nehmen, die prüfen dann die Bauanträge, auch übereinstimmen mit dem Baurecht. Und dann kann die Behörde immer noch den Stempel drunter setzen. Dann wären nämlich Kapazitäten tatsächlich frei auf Behördenseite. Und die könnten sich dann darum kümmern, wie denn die Stadt vorausgedacht wird. Könnten Baurecht schaffen, könnten sehen, wie sieht denn jetzt die Stadt in 10, 20, 30 Jahren aus. Also es gibt schon Lösungen, die da auch diskutiert werden, die helfen könnten. Nur da muss man dann eben auch radikaler an die Sache rangehen.
Aber dass in der Verwaltung zu wenig Menschen arbeiten, das nicht besonders gut digitalisiert ist, das besprechen wir ja jetzt schon seit 5, 6, 7 Jahren, keine Ahnung, wahrscheinlich schon länger. Und trotzdem ändert sich ja nichts. Macht Ihnen das nicht Angst, dass wir, also auch obwohl wir jetzt ja schon eine ganze Weile auch in so einer Krise sind, also das Schneller-Bauen-Gesetz ist in meiner Welt schon wieder nicht mehr schnell, weil irgendwann vielleicht ist es mal soweit Ende des Jahres, also da sind wieder ganz viele Monate vergangen. Macht Ihnen das Angst?
Das macht mir keine Angst, aber es macht schon nachdenklich. Wir müssen uns die Frage stellen, sind denn unsere Entscheidungsprozesse auch tatsächlich in der Lage, eben Geschwindigkeit aufzunehmen? Wenn wir uns jetzt diese ganze Thematik um KI angucken, wenn wir uns diese technische Entwicklung angucken, die da uns umgibt, dann merken wir, wow, diese Prozesse werden so viel schneller eigentlich als Entscheidungsprozesse. Also wir müssen an den Strukturen arbeiten, in denen wir entscheiden. Wir müssen, wie das jedes Unternehmen eigentlich auch tut, das ist auch nicht so etwas, dass das jetzt unbekannt wäre oder dass das nicht bewältigt werden könnte. Man könnte schon die Strukturen reformieren und dann zu schnelleren und aller Voraussicht nach auch besseren Entscheidungen kommen. Nur das muss eben angepackt werden. Das sind Prozesse, die eben länger laufen als jetzt eben eine Legislaturperiode. Man muss da weiterdenken als eben, ich stelle jetzt mal ein paar Container auf und habe dann eben ein Wohnungsproblem gelöst innerhalb dieser Legislaturperiode. So läuft das eben nicht. Stadtplanung ist eine langfristige Angelegenheit. Das ist extrem wichtig für Städte. Aber das muss halt eben über die Legislaturperioden hinaus entwickelt werden. Und wenn eben unser Senator, wie gestern Abend geschehen, sagt, hey, wir brauchen aber jetzt Wohnungen, dann sage ich, ja, das stimmt. Aber vor 10 Jahren und vor 20 Jahren, da haben die Leute eben genau diese Wohnungen nicht vorbereitet. Und das müssen wir heute auch machen, weil in 10 und 20 Jahren brauchen wir auch immer noch wieder Antworten und auch noch Wohnungen. Und dazu sind unsere Städte zu erfolgreich in der Herstellung und im Angebot von Lebensqualität, immer im internationalen Maßstab gesehen. Das heißt, es wird Zuzug geben. Und hier in Berlin sehen wir das ja, wenn man da von diesen 40.000, 50.000 Personen im Jahr ausgeht, die da neu dazukommen, dann ist es ein ganzer Bezirk in 5 Jahren. Das ist eine ganze Stadt. Ja. So, da kann man erkennen, wie groß die Aufgabe ist. Und die muss angenommen werden.
Mhm. Denn das ist noch jetzt noch mal ein Schlenker zu dieser Streitschrift. Weil ich habe die damals mit sehr viel Aufmerksamkeit gelesen. Auch da hat die Abstimmung ja mehrere Monate gedauert, wie das dann halt immer so ist. Und der Zier hat darauf sehr viel Wert gelegt, dass es ausdrücklich kein Zier-Konvolut ist, sondern da eben in diesem Workshop entstanden ist. Aber gehen da jetzt nicht schon die Probleme so im Kleinen los, dass die Branche dann auch untereinander vielleicht auch dann nicht genügend Druck ausüben kann, weil sie selbst irgendwie so ein bisschen innerlich zerrissen ist?
Ja, innerlich zu wissen, es sind ja auch Lobbyinteressen da. Es sind unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Beteiligte, die unterschiedliche Interessen haben. Und das ist alles verständlich. Aber um jetzt wirklich gute Lösungen zu produzieren, reicht es eben nicht aus, einfach auf den eigenen Vorteil zu beharren und versuchen, das durchzudrücken, sondern wir müssen uns da schon einen Tisch setzen. Die Kompetenzen sind mitunter auf der einen oder anderen Seite gar nicht da. Also politische Seite ist extrem dankbar, wenn sie Zuarbeit bekommt. Aber wenn die Zuarbeit halt eben nur einfach ein egoistischer Lobbyismus ist, dann wird das eben nicht helfen, bessere Städte zu produzieren. Aber das ist unsere Aufgabe. Das ist eigentlich das, was wir als Immobilienwirtschaft für die Gesellschaft leisten müssen. Wir haben ja eine Aufgabe. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt im Wilden Westen sind und ich stecke mir jetzt hier mal mein Prärie-Territorium ab und mache da, was ich will. Sondern wir sind in einer extrem vernetzten Gesellschaft und die Immobilienwirtschaft hat die Aufgabe, eine gute Welt für alle zu schaffen. Wenn ich das jetzt mal so plakativ formuliere und die müssen wir annehmen. Aber an verschiedenen Stellen ist das einfach irgendwie noch nicht richtig angekommen.
Ja, Sie haben auch gesagt, oder es steht in der Streitschrift, glaube ich, wir haben an vielen Stellen unser Ziel aus den Augen verloren, lebenswerte Städte und Gemeinden zu schaffen. Das zahlt jetzt auf das ein, was Sie gerade gesagt haben. Und in dieser Streitschrift steht auch, Streitschrift ist irgendwie ein schwieriges Wort, dass es die Nutzer nicht genügend im Zentrum der Planung sind, dass es bessere Beteiligungsformate braucht, eine konstruktivere Beteiligung der Stadtgesellschaft. Es gibt ja sehr viele Partizipationsverfahren, gerade in Berlin. Und nicht wenige Projektentwickler sind ja davon mega genervt, weil es lange dauert, viel Geld kostet. Es gibt Architektenwettbewerbe, machen sie selber regelmäßig mit. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen über Sinnhaftigkeit. Sind das auch noch so Stellschrauben, wo es Ideen einfach braucht?
Ja, natürlich, weil das ist jetzt ein neues Format, neue Bedürfnisse, die Stadtgesellschaft hat Bedarf mitzusprechen. Das leuchtet eigentlich relativ schnell ein. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein großes Bauvorhaben in der Nachbarschaft habe, dann verändert sich die ganze Nachbarschaft. Und dass die Nachbarn, die da sind, eben auch ein Interesse haben, gehört zu werden und eben auch informiert zu werden und sich beteiligen zu können, sich einzubringen, das, glaube ich, das leuchtet jedem ein. So.
Aber war das denn früher anders? Also war das vor 10, 15
Jahren?
Ja,
die Gesellschaft haben das einfach so nicht so emanzipiert. Ja, die haben den Anspruch nicht gehabt. Die haben irgendwie das mehr so akzeptiert. Aber eben mit einer Emanzipation von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen führt es dann eben auch dazu, dass die mitsprechen wollen. Und die können auch einen Beitrag leisten. Der Beitrag kann auch mitunter sehr gut sein. Es führt zu ausgewogeneren Lösungen. Manchmal sind da Ideen da, die vor Ort eben bekannt sind, aber eben jemand, der dann neu dazukommt, eben das nicht und nicht weiß. Also das führt zu Verbesserungen der Projekte. Aber diese Beteiligungsverfahren sind noch nicht richtig in der Struktur aufgenommen, wie Genehmigungsverfahren transparent und möglichst zügig dann eben auch umgesetzt werden. Und so kommt es eben auch vor, dass selbst die öffentliche Hand gar nicht so richtig Lust hat, diese Beteiligungsverfahren zu machen. Es gibt Proforma-Beteiligungsverfahren, Workshops an einem Nachmittag und hinterher hört keiner mehr davon, was denn da gemacht worden ist. Also experimentiert man immer noch so. Da gibt es auch wieder andere Formate. Die sind dann Bauverhinderungsprozesse und nicht eben Baubeschleunigungs- oder Befähigungsprozesse, Beteiligungsprozesse. Also sie schaffen dann auch nicht die Transparenz, aber versuchen einfach zu blockieren. Also das ist also ein Gemischt. Und in einer komplexen Gesellschaft ist es wichtig, dass wir die Strukturen haben, die dann eben Transparenz erschaffen, erwartbare Prozesse, die dann eben ein Teil sind von einer öffentlichen Auslegung. Wenn man neu in eine Nachbarschaft kommt, ist es eigentlich total klar, es gehört dazu, dass man sich vorstellt und dass man auch den anderen erzählt, was man machen will. Und dass die anderen sich einbringen können und sagen können, hey, das ist toll, dass du da bist, aber hast du denn daran schon gedacht? Und wir haben auch Interessen hier. Also das führt dann zum guten Umgangston. Und diesen guten Umgangston, das ist das, was wir wirklich brauchen. Wir müssen aber immer wieder neu darum ringen. Aber das ist das, was eine Gesellschaft hier braucht. Die lechzt danach, ja? Erklärungen zu bekommen. Warum ist die Welt so? Und warum entstehen diese Entscheidungen? Und warum setzen wir uns dafür ein? Wie können wir die Welt besser machen auch tatsächlich? Aber nicht nur für die einige wenige, die schlau sind und ganz vorne dran stehen, sondern eben auch für alle. Wie kriegen wir die nicht nur mitgenommen, sondern wie können wir ein Verständnis entwickeln, wie wir eben das Leben für alle besser machen.
Mhm. Soziale Medien spielen ja da eine sehr große Rolle. Da werden dann irgendwelche Gruppen bei WhatsApp eingerichtet und Blogs und keine Ahnung was. Was mich jetzt zu unserem Abschlussthema führt, Sie haben vorhin auch schon in einem kleinen Schlenker künstliche Intelligenz erwähnt. Wir sehen ja jetzt gerade bei Instagram, dass es da irgendwie eine sehr neue Ästhetik gibt, dass alles viel schneller wird, dass die künstliche Intelligenz auch Entwürfe bauen, also erstellen kann, wo schon mal alle Bauregeln mit drin bedacht sind, heißt es. Verändert sich das Berufsbild des Architekten? Was bleibt und was wird neu?
Also das Berufsbild des Architekten verändert sich genauso wie das Berufsbild der Journalistin und der Genehmigungsbehörde und der Politiker und so weiter und so fort. Jeder Rechtsanwalt und so weiter setzt sich damit auseinander, wir auch. Es gibt eben Chancen und es gibt Risiken und es gibt Revolution, Umstellung, vieles wird anders. Aber vielleicht können wir auch die Unterstützung durch, sagen wir mal, Intelligenz, ja, wo auch immer sie herkommt, gebrauchen. Denn es gibt so viele komplexe Prozesse, denen wir ausgesetzt sind und die wir, wie wir das ja eben auch schon besprochen haben, eigentlich nur sehr schwer bewältigen können. Also
Sie sehen das also nicht als Bedrohung, sondern Sie sehen es tatsächlich auch als Hilfestellung? Als eine Möglichkeit, bestimmte Lösungen zu finden, die man jetzt so nicht finden würde?
Ja, manches ist bedrohlich und muss da Antworten finden, die das Ganze auch wieder zivilisatorisch sinnvoll gestalten. Und anderes ist einfach jetzt schon eine Unterstützung, eine Hilfe, sofort.
Soforthilfe, sehr gut.
Heute, morgen, ja, in 2 Monaten hat sich da schon wieder vieles getan. Also es sind ganz andere Zeiträume. Und wenn man das Bauen sich anguckt, dann denken wir eben in Jahren, in komplexen Prozessen und es soll dauerhaft sein. Da haben wir ein Feld der Entwicklung, was ganz schnell geht. Und wir müssen uns ein Stück weit damit anfreunden, müssen uns das ist ein Stück Welt, was wir zu unserer Welt machen müssen. Wir haben gar keine andere Chance.
Was für ein schönes Schlusswort. Lieber Eike Becker, vielen, vielen Dank für den Podcast und für das Gespräch und bis ganz bald.
Ja, vielen Dank für die tollen Fragen, für den Enthusiasmus und für das Interesse. Hat mir viel Spaß gemacht.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.